Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Wieder einmal ein Ferngespräch.
Ja.
Ja, der Dominik ist immer unterwegs.
Ja, busy, busy.
Wo steckst denn du?
Ich bin in Berlin.
Sehr gut.
Aber aus privaten Gründen. Ich Lustwandeln in Preußens Gärten.
Wunderbar. Ist im Motto schon begegnet?
Ja, schon an vielen Orten in meinem Kopf.
Das ist gut. Aber wir reden heute nicht über Berlin, sondern über Israel. Hat übermorgen Geburtstag, wird 70. Mhm. Gratulieren darf man ja noch nicht, oder?
Das bringt Unglück.
Ja.
Er könnte in diesen Tagen noch verheerend sein.
Ja, das ist ja so. Wir reden ja eben über 70 Jahre Israel und natürlich über die Aktualitäten. Der Konflikt mit dem Iran, wo sehr, sehr schnell plötzlich heißer geworden ist. Israel beschuldigt ja den Iran, Raketen auf Golanhöhe abgeschossen zu haben, worauf sie dann, glaube ich, etwa 22 Ziele in Syrien, also iranische Angriffe haben. Iran dementiert natürlich den Angriff auf Golanhöhen. Und ja, man ist auch irgendwie erstaunt, erstens, wie schnell überhaupt Israel ja können reagieren auf das. Es ist ja sogar ein Raketenangriffsalarm eigentlich schon gekommen, bevor die überhaupt eingetroffen sind, glaube ich, ein paar Stunden vorher. Aufgrund von Geheimdienstinformationen und so. Wie sagt man dem Amix? Verdächtige Truppenbewegungen.
Mhm.
Genau. Die Iran sagt ja jetzt, das ist gar nicht möglich. Wir haben ja nur militärische Berater in Syrien. Was natürlich auch offensichtlicher Bullshit ist. Aber mir erschließt sich einfach der Sinn nicht ganz, wieso der Iran irgendwie jetzt gerade auch noch nachdem Trump das Atomabkommen gekündigt hat, wieso Golanhöhe angreifen, vor allem wieso überhaupt Gefahr einzugehen, in dem syrischen Gebiet wieder irgendwie eine Bewegung reinzubringen. Sind die nicht in einer Position eigentlich von der Stärke?
Ja, also, durch die Kündigung vom Atomabkommen halt irgendwie schon nicht mehr so ganz. Also ich denke, sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass sie jetzt könnten angegriffen werden halt von den Amerikanern und von Israel. Aber ja, das wäre immer noch kein Grund, zum Golanhöhe zu bombardieren. Ja. Das macht irgendwie schon nicht so sehr.
Also irgendwie erschließt sich mir das einfach nicht so ganz. Aber gut, das muss ja auch nicht...
Das Spiel, also, ja, vielleicht.
Ja, also gut, ein Raketenangriff. Er schließt sich einem ja selten, würde ich sagen. Wenn man noch ganz betrost ist.
Ich meine, es ist ja. Das Ganze hat sicher zu tun mit der komischen Netanyahu-Show, die es da gab vor zwei, drei Wochen. Mhm. Wo er da in den Iraner vorgeworfen hat, dass sie lügen, dass sie weiterhin ihr Atombombenprogramm vorantreiben. Mhm. Ich habe dort noch so ein Foto gesehen von dem Auftritt. Also, das sieht ziemlich crazy aus. Hat mich so ein erinnert an die Saddam-Geschichte vor dem Irakkrieg, wo man da so schöne Foto gezeigt hat und so. Mhm. Mit irgendwelchen mobilen Kampfstoffanlagen. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wieso, was man jetzt mit dem Iran, wo man ja wirklich jahrzehntelang umgekehrt hat und schlussendlich ein Atomabkommen hat können abschließen, wieso, was man jetzt den Konflikt der neu aufreißen will, jetzt auch von Israel aus. Ich meine, will Israel irgendwie die den Iran besetzen oder so? Oder was ist denn ihr Endgame? Also, was wollen die eigentlich das Mullah-Regime wegbomben oder so? Und haben das Gefühl, da kommt alles besser. Also, das finde ich, ich sehe da nicht so ganz logisch.
Ja, also ja, auch klar, sie kommunizieren es ja so, dass das halt einfach ein Vergeltungsschlag war und das jetzt so hoffentlich vorbei ist, oder? Also, dass man sie hoffentlich verstanden hat.
Ja, ich meine jetzt aber nicht nur den Angriff in Syrien, sondern generell die aggressive Rhetorik gegenüber vom Iran. Also weißt du, das Atomabkommen jetzt eigentlich zu gefährden.
Ja.
Ich meine, jetzt, wenn die Amerikaner rausgehen, dann ist das schon nicht mehr so viel wert, weil die Amerikaner sind ja auch die einzigen, die wirklich Bedrohung sind für Iran.
Mhm.
Also die Europäer sind das eigentlich nicht.
Mhm. Gut, jetzt so von der politischen Situation kann ich noch verstehen, also, dass man aus einer israelischen Warte halt nervös ist, wenn der Iran sich halt in Syrien etablieren kann und dann auch halt mit der Hisbollah im Libanon, wo sie ja verbündet sind, eigentlich wie, also geografisch zumindest eine Verbindung haben, oder?
Das ist auch offenbar so ein bisschen die Angst von den Israelis, eben, dass das mit der Hisbollah wieder losgeht, wenn die Iran dort wieder mehr Einfluss nimmt oder jetzt, die wieder aufwiegeln können. Das sind ja wirklich enge Verbündete von den Iranern.
Mhm.
Ein Krieg ist ein gutes Stichwort, wenn es um die Geschichte von Israel geht. Das Ganze hat nämlich auch mit einem Krieg angefangen seinerzeit. Wir reden hier vom Palästina-Krieg oder vom israelischen Unabhängigkeitskrieg, der vom November 47 bis Juli 49 gedauert hat. Das war eigentlich zuerst ein arabisch-israelischer Bürgerkrieg in Palästina seiner Zeit, zwischen jüdischen und arabischen Milizen. Dort ist gerade so das britische Mandat, die Briten hatten dort so ein Protektorat über das Gebiet, und das ist dort abgelaufen. Und während dem Krieg, eben im Mai 48, hat Israel den Staat ausgerufen, also die Staatsgründung, David Ben-Gurion, und dann haben alle umliegenden Staaten Israel umgehend den Krieg erklärt.
Okay.
Was eigentlich auch noch speziell ist.
Genau, ja. Nicht liebsame, nicht ein liebsamer Start.
Nein, es ist eigentlich auch erstaunlich, dass sie dem standhalten schlussendlich. Das ist,
ja.
Nicht selbstverständlich.
Mhm. Ja, aber ich frage mich eben gerade amix, wenn man eigentlich so an die Staatsgründung zurückdenkt, 1948, eben die Kriegserklärungen von all den arabischen Staaten, inwiefern das eigentlich der Punkt war, ist eben, dass man eigentlich keine jüdischen Staaten wollen in Nahost, oder dass man auch, blöd gesagt, auch keine europäischen Staaten wollen, oder?
Ja, man hat einen arabischen Staat wollen, oder?
Also ich finde ja auch so die Erzählweise manchmal, also das wird ja meistens eigentlich auch so erklärt, ja, aber das sind halt einfach sozusagen Zionisten oder die Juden sind dann halt eben auf das heutige Israel gegangen. Aber eigentlich sind, also natürlich ist ja das so, aber ja auch vom, schon nur von der, vielleicht auch von der Akzeptanz oder gegenüber der Lokalbevölkerung dort, das ist ja eigentlich, sind das sehr so dünn besiedelte Landstreifen gewesen.
Mhm.
Und ja, ich glaube, es hätte sicher auch mit dem zu tun, dass man halt einfach wie auch, man ist ja mit einer sehr europäischen Sichtweise dort hin, oder?
Mhm.
Also, oder ist ja in dem Sinn ja auch von der europäischen Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch mal einfach so eingerichtet worden, so blöd gesagt. Wir haben dort dann einfach mal Grenzziehungen gemacht und irgendwie das Gefühl gehabt, also ja, eben, jetzt, die Leute dürfen dort hin und die da und die Juden, die wir jetzt irgendwie Jahrzehnte, ja, erstens keinen Platz gegeben haben in Europa und zweitens dann millionenfach umgebracht haben, die dürfen jetzt irgendwie da in das und das Gebiet.
Mhm. Ja, das ist halt schon noch eine schwierige Diskussion, oder? Ich meine, da geht es also um das Existenzrecht von Israel, wie man das immer sagt. Ja, eben, die Palästinenser, die sind jetzt auch seit Wochen wieder am Demonstrieren. Für sie ist das die grosse Katastrophe, ich glaube, Nakba, sagen sie dem oder so.
Mhm.
Und das, mit dem verbinden sie eben die Gründung von Israel. Und aus ihrer Sicht halt auch die Vertreibung aus dem Gebiet heraus.
Mhm.
Ja, ich finde halt einfach 70 Jahre, irgendwann muss man halt auch die Realität akzeptieren. Also ich weiss auch nicht, es klingt mega hart, es klingt mega ungerecht gegenüber den Palästinensern, aber Israel existiert. Mhm. Ich denke, das wird man nicht können, rückgängig machen, ohne eben, es gäbe Vollkatastrophen mit der Auslöschung von dem Staat und den Menschen, die drin leben. Und das will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Nein. Also ja, vor allem muss man ja auch sehen, dass eben nach 70 Jahren hast du auch halt, also hast du ja eine Bevölkerung, die dort einfach heimisch ist. Ich meine, das,
yeah,
so die historische Sichtweise von irgendwie, ihr gehört nicht da hin, weil eben ihr seid einmal irgendwie, ihr seid einmal von auswärts da hinkommen. Ich meine, ja, das könntest du jedem, also das könntest du irgendwie jedem Volk oder jeder Ethnie, yeah, oder jeder, ja, eigentlich jedem ja vorhaben. Also irgendwann ist jeder mal irgendwo her, irgendwo durchgekommen.
Ja, die Kelten sind auch verdrängt worden.
Tja.
Nein, doch also, vergleich. Aber es hat ja auch immer Juden gehabt in diesem Gebiet, oder so ist es nicht. Ich meine,
ja,
darum hat dort auch den Ursprung. Also das ist nicht einfach irgendein zufälliger Quellort irgendwo auf einer Landkarte.
Mhm. Ja, ich sehe einfach manchmal so, oder ich sehe das vor allem auch so ein bisschen als grosses Versäumnis halt von Europa, dass man dort eben einfach einmal Linie gezogen hat, mal irgendwie das Gefühl gehabt, ja, geht doch mal dort hin und schaut irgendwie mal selber.
Mhm.
Also, weil das finde ich halt nach wie vor, also ich finde es auch richtig, eben steht man irgendwie halt für die Existenz von, also das Existenzrecht von Israel ein, aber manchmal fehlt mir auch so ein bisschen der Aspekt in Europa, dass das halt, ja, halt wirklich auch ein Problem, also ein Problem, oder viele Probleme halt in Europa entstanden ist, also zumindest durch Entscheide, die in Europa gefällt worden sind. Ja, vor allem durch Nationalstaaten, wo jetzt ja auch immer noch existieren. Also.
Ja, ja. Eben Frankreich, England zum Beispiel, oder?
Mhm. Klar, kann man da wieder darüber streiten, eben, kann man jetzt 70 Jahre später, ist es noch eine europäische Aufgabe, irgendwie dort ein friedvolles Leben irgendwie, oder eine Koexistenz hinzuführen. Wenn man die Nationalstaaten so akzeptieren will, wie sie jetzt halt sind, dann ja, haltet man sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad raus, oder?
Ja, also es gibt ja auch Länder wie Deutschland zum Beispiel, wo das Existenzrecht von Israel als Staatsräson anschauen, halt aus dieser Geschichte raus. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch sinnvoll, aber ich meine, was würde das bedeuten, wenn es wirklich ein Krieg würde ausbrechen zwischen Iran und Israel, würde wirklich die Bundeswehr dort runtergehen? Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob es wirklich passieren
würde.
Also weisst du, ich kann ehrlich gesagt, ich kann Israel schon bis zu einem gewissen Punkt verstehen, wieso sie militärisch so stark rüstet und so. Und sie haben eine mega krasse Wehrpflicht und so. Irgendwie 3 Jahre musst du rein oder so, oder 1 Jahr. Ich weiß gar nicht, aber Männer und Frauen, also das ist absolute Pflicht dort. Sie haben ja auch Atombomben, offiziell zwar nicht, aber man weiss eigentlich, was sie sind. Und ja, ich meine, sie sind halt schon permanent in einer Bedrohungssituation. Also ich weiß auch nicht, wenn man irgendwie dort so in dem Hyper Tel Aviv lebt und so, ja, auch dort kommt die ganze Zeit wieder irgendwelche Raketenalarm oder Zeug und Sachen. Und dann gehst du halt echt schnell in den Bunker runter und gehst wieder rum und lebst weiter, oder? Das ist schon noch crazy.
Ja. Zu puncto Israel oder halt israelische Politik, was ja häufig auch kritisiert wird, das ist halt eben die Palästinenserfrage. Siedlungsbau, halt so ein bisschen auch eine Art schleichende Vertreibung, die vorgeworfen wird ja auch, also von der Palästinenserbevölkerung. Also wo ich eigentlich auch kann verstehen.
Ja, klar, Siedlungspolitik ist etwas hochproblematisches. Aber das ist halt wieder das Ding, oder? So ein Land so in so einem Zustand, ja, die haben da halt auch so Leute wie so einen Netanyahu halt als politische Führer, oder? die halt eigentlich so ein bisschen Hardliner sind und so. Und, ja.
Ja.
Das ist halt sicher auch ein grosser Teil des Problems, oder? Weil das, der Weg ist ja nie deeskalierend in dieser ganzen Situation. Mhm. Aber da sind wir ehrlich, Palästinenser ja auch nicht, oder ihre politischen Führer.
Ja. Das sehe ich auch ein, dass natürlich irgendwie zu unserer Schweizer Warte so 32-jährige Schweizer könnten noch einfach mal sagen, hey, also wärst so...
Easy bleiben.
Ja. Versteht euch doch endlich einmal und irgendwie gebt euch die Hand. Ich meine so, ja, okay. Aber da hat auch jeder irgendwie daheim seine Geschichte von, ich weiss auch nicht was, von, wo irgendjemand gelitten hat wegen der anderen und so weiter.
Nein.
Das sind dann halt damals ein bisschen emotionalere Geschichten als einfach so ein bisschen irgendwelche politischen Floskeln. Wir müssen da ein bisschen irgendwie ein Zusammenleben ermöglichen.
Ja, was soll ich wollen sagen? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Sag du etwas.
Ja. Nein, ich einfach, also was ich wirklich verstehe, ist halt eben irgendwie die israelische Haltung, dass, ja, dass sie einfach einen sicheren Lebensraum wollen, wo, ja, eben, wo auch historisch bedingt ja, erstens überfällig war und zweitens auch in einer heutigen, also ja, in einer heutigen Situation, ja, rechtens ist. Also du willst ja nicht in einer permanenten Bedrohungslage sein, mehr oder weniger eben wegen irgendwelchen auch historischen Begebenheiten, die vor 70 Jahren passiert sind, oder vor 80.
Ja, aber weißt du, irgendwie, ich weiss auch nicht, zu dir, eben, du hast schon gesagt, wie alt wir sind für unsere Hörer. Also der Konflikt ist, also, seit wir können denken, ist der immer wieder, flammt der immer wieder auf und so. Und ich sehe halt wirklich irgendwie keinen Weg, wie man den kann lösen. Also, das ist mir wirklich schleierhaft. Ich meine, weißt du, so ein Typ wie der Abbas, wo man ja eigentlich noch so denkt, ja, ein bisschen gemässigter und so. Eben besser als die Hamas oder so. Lässt irgendwie vor 10 Wochen oder so, hat er auch rausgelassen, dass die Juden irgendwie selber schon zeigen am Holocaust, weil sie sich sozial nicht angepasst haben in Europa und so, bla bla. Also ich meine, das ist halt das Niveau von der Diskussion dort, wo man halt immer noch hat. Und der Hass, der ist ja so tief, oder? Auf beiden Seiten in gewissen Kreisen, oder? Und ich sehe wirklich nicht, wie man das könnte... Man könnte lösen. Oder man hat immer von der Zweitstaatenlösung, aber ja, also gerade auch Palästinenser, die sind ja absolut nicht bereit, sich mit dem zufrieden zu geben, oder?
Ja.
Ist halt auch das Problem, dass mit den Siedlungen immer wieder neue Tatsachen geschaffen werden und irgendwie Grenzen raus verschoben werden und so. Ja, macht es alles nicht einfach.
Also die, aus der historischen Warte kann ich auch gewisse Ressentiments jetzt von den Palästinensern natürlich nachvollziehen, also wo aber die Besiedlung von Europäern, die sicher auch zu dieser Zeit irgendwie nicht das beste Bild hatten da von irgendwelchen Beduinen oder Arabern. Also ja, das war halt wirklich eine sehr europäische Sichtweise gewesen, ja, zu dieser Zeit auch noch. Ich meine, das ist doch irgendwie... Da hast du ja auch noch gedacht, das ist doch scheißegal, oder? So ein paar Kameltreiber da.
Naja.
Ja, ich meine, wir bringen jetzt da mal europäische Zivilisation irgendwie da in den Landstrich. Oder? Also, wie es halt die Europäer immer schon gemacht haben. Ja, aber ja, was halt bemerkenswert ist, ist eben, wie generationenübergreifend sich einfach der Konflikt wirklich einfach vorzieht, oder? Und irgendwie überhaupt nicht in keiner Weise auch abschwächt. Also,
ja, aber weißt du, es ist ja nicht so, dass es irgendwie Generationen keine Tote gibt und so. Ich meine, es gibt immer wieder so neue eben von diesen Schicksalen. Ich meine, jetzt eben gerade mit diesen Protesten aus dem Gazastreifen, da sterben ja die ganze Zeit die Leute. Weil sie einfach abgeschossen werden von Israel aus, weil sie Grenzen stürmen, oder?
Ja, aber einfach eben, dass halt irgendwie nach so kriegerischen Handlungen... Ja, man ist ja nie zum Punkt gekommen, irgendwie, es ist jetzt... Das ist auch nicht der Weg, oder, wo man irgendwie gehen will. Also wir verharrt ja eigentlich gerade auch durch die kriegerische Auseinandersetzung extrem so im gegenseitigen Feindbild.
Das kann ich vielleicht noch schnell erzählen. Ich habe gestern noch schnell mit einer Kollegin, die gerade in Tel Aviv ist, korrespondiert und habe sie dann so gefragt, wie so die Stimmung sei und so. Und sie hat so gemeint, ja, Tel Aviv sei sowieso immer speziell, weil es halt so die, wie soll ich sagen, ist halt so die westlichste Stadt, oder?
Mhm.
Wo Israel so, also die europäischste, und gilt als sehr liberal und sehr jung und sehr hip und so. Und sie hat gemeint, ja, es sei eigentlich so zynisch wie immer, oder? Sagen die Leute. Okay. Also so eine zynische Gelassenheit und so irgendwie.
Mhm.
Also nicht gross jetzt Angst, dass jetzt da irgendwie gerade eine Atombombe vom Iran kommt.
Mhm.
Aber es sagen viele Flugbewegungen am Himmel, Militärgeräte und so,
mhm.
wo man geschoben wird. Und lustig ist auch noch, dass sie hat gerade gesehen, wie die US-Botschaft jetzt abgerissen wird in Tel Aviv.
Ah.
Das ist noch spannend.
Okay.
Die wird jetzt auf Jerusalem verlegt. Das ist ja auch ein grosses Politikum. Das Jerusalem ist ja sowieso so etwas, das ist auch ein Thema, wo ich... Das ist echt, das kann ich als Schweizer irgendwie und westliche Dekadenten, spätrömische Mongo, kann ich das echt nicht nachvollziehen, wie einem das so wichtig kann sein.
Mhm.
Das Ur Jerusalem mit seiner, keine Ahnung, 5000-jährigen Geschichte und so, als
mhm.
Hauptstadt vom Judentum, vom Christentum und vom Islam und so, und bla bla bla, wieso das jetzt so wichtig ist, dass der... Dass man in die Stadt so im eigenen Besitz inne hat und so. Also das ist doch einfach, ja.
Was hat man, also ist die Eröffnung von dieser Botschaft eigentlich am Montag? Also am Geburtstag, oder?
Ja, genau, am Geburtstag werden sie auftun.
Aha.
Der Vize-Außenminister kommt.
Ja.
Von den USA.
Wer ist das?
Der John Sullivan, noch nie gehört. Das ist das Verhältnis USA-Israel ist ja auch etwas extrem Spezielles, finde ich. Es hat jetzt nicht grosse, irgendwie, wie soll ich sagen, es ist irgendwie so wie Deutschland und Israel, wo es halt wirklich so eine spezielle, wie soll ich damit sagen, Beziehung ist, wo irgendwie klar ist, wieso als Deutschland sich hinter Israel stellt, das heutige Deutschland. Mhm. Weißt du überhaupt, wieso was USA und Israel so eng sind?
Nein, ich könnte eigentlich nur mutmaßen.
Das du mal ein bisschen mutmaßen.
Also erstens, die jüdische Bevölkerung in Amerika immer eine sehr wichtige Ding war. Das sind immer wichtige so Mehrheiten, wie sagt man denn, Mehrheitenerbringer oder so gewesen, für Parteien. Also die haben eigentlich wie dort ein überproportional wichtiges oder wichtiges Augenmerk eigentlich auch bekommen. Also ähnlich wie das jetzt auch heutzutage bei anderen Schichten. Heute entdeckt man ja auch die Latinos, also obwohl die machen bei weitem halt einen grösseren Bevölkerungsteil aus. Ja, mutmaßen kann man sicher auch einfach aus geopolitischen Gründen natürlich.
Mhm.
Da halt der Nahe Osten ja, nicht erst seit kurzem sehr ein Gebiet von Interessen ist, gerade was halt Öl und andere Energieträger anbelangt, auch von den USA halt nicht.
Mhm.
Ja, also zeigt sich ja auch in diversen Kriegen, die sie geführt haben, von Kuwait über Irak und Afghanistan und weiss auch nicht was alles. Also jetzt nur irgendwie so als militärischer Brückenkopf, wo es irgendwie manchmal so umschrieben wird, auch ein bisschen despektierlich, ja, sehe ich es nicht. Aber ja, ich meine, ein Faktor ist es ganz bestimmt. Also man sieht es ja generell in der US-Aussenpolitik, man beschäftigt sich sehr viel mit dem Nahen Osten. Das kommt ja nicht einfach von irgendwo, weil man sich so mega interessiert für die Leute dort unten. Auch nicht.
Es ist ja nicht nur irgendwie eine militärische Aussenposten vom Westen, sondern halt auch irgendwie durch eine ideologische und eine kulturelle, oder? Also, man sagt ja immer, Israel sei so die einzige Demokratie im arabischen Raum und so Zeugs.
Mhm.
Ja. Das ist schon so kleine.
Ja, aber eben, also dort, das sind genau so Punkte, wo ich Also, das finde ich dann eigentlich auch manchmal so ein bisschen eine lächerliche Argumentation. Also ich finde dann auch, man versteckt sich dann vielleicht eben gerade auch hinter dem, was man auch angestellt hat, oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt das einfach so als ganz tolle europäische Exportprodukte irgendwie dort hinzustellen, das finde ich dann auch komisch.
Ja.
Ja, geht dann vielleicht auch so ein bisschen in das Kulturchauvinistische rein, oder? Also so.
Naja.
Die sind so super europäisch und die sind so super demokratisch und also so im Stil von das haben wir sozusagen geschafft, oder?
Ja, wie stehst du so zu Produkteboykott aus Israel? So feinste Erdäpfeli?
Ja, ganz schlecht. Gut, das haben wir auch schon besprochen. Das haben wir auch schon bei unserer Antisemitismus-Sendung besprochen.
Haben wir das jetzt schon besprochen?
Ja. Ja.
Okay.
Eher negativ, stehe ich dem gegenüber. Ja, nein, das ist einigermaßen lächerlich. Ja. Du bist ja dort ganz, ganz konsequent im Boykott. Aber.
Nein. Mhm. Es gibt ja so eine komische Organisation, die heisst Boycott, Divestment and Sanctions, BDS.
Mhm.
Das ist so, nennt sich soziale Bewegung,
ja.
Wo Israel will wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren. Und eben die dann immer so Boykott auf die Start. Ich weiss noch, es hat eigentlich mal eine Diskussion gegeben, so gut der Herdöpfel in dem Mikro.
Okay, also das sind...
Die besetzten Gebiete sind oder so.
Okay. Also das sind so europäische Organisationen?
Ja, das sind vor allem Linke, die das so machen. Das ist immer so, die Linken haben ja so ein kleines Faible für...
Palästinenser-Tücher
und auch so... Trainingslager, terroristische irgendwo in, wo sind so lange gewesen? Oman und so.
Okay. Ja, wie die Tücher von Mode verbindet halt.
Ja. Ja, das finde ich meistens eine grusige, wie soll ich sagen, Mischung. Mhm. Wenn man so irgendwie das Gefühl hat, ja, gerade Israel muss man jetzt boykottieren und so. Es gäbe eben noch andere Länder, die man boykottieren aus politischen Gründen. Zum Beispiel China, aber da können alle ihre fucking Smartphones wegrühren.
Mhm. Da könntest du ja an vielen Orten anfangen. Du könntest auch die Schweiz auch boykottieren.
Ja, finde ich auch.
Oder irgendwie, ich weiß auch nicht was, alles finanzieren. Also, ja. Kann man auch sein, vor allem, also ja, es ist ein mega tolles Konfliktlösungs-Schlichtungstool, um sich irgendwie mal so aus, ja eben, in Europa, in der gewärmten Wohnung irgendwie mal sich da aufs moralisch höhere Ross irgendwie schwingen und irgendwie das Gefühl haben, ich verstehe jetzt da den Konflikt und ich verstehe ganz genau, wo jetzt da der Gute und der Böse hockt und nein, das ist einfach.
Ja,
ich finde das eher daneben.
Es hat auch immer so, halt, gerade wenn es um Israel geht, hat es so ein bisschen den grusigen Ding, Touch noch so ein bisschen den, so, kauft nicht bei Juden, oder?
Mhm.
Was auch wieder sehr schwierig ist.
Mhm.
Wie ich es so immer sehr schwierig finde, wenn man so die Situation im Gazastreifen mit Konzentrationslagern vergleicht. Ich finde so, so Vergleiche sind einfach immer schwierig und... Das sollte man überhaupt vermeiden.
Ja, nein, das ist einfach auch wirklich dumm. Ja, eben, das haben wir ja auch schon gehabt. Ich finde, man kann Israel für sehr viel kritisieren. Aber ich glaube, das kann man glauben, gerade in Bezug auf Israel, auf den einzigen jüdischen Staat auf dem Planet, kann man glauben, so Holocaust vergleichen, wirklich lassen.
Ja, gut. Haben wir Israel abschließend und umfassend erörtert, oder was?
Ja. Ja, nein, das kann man ja, eben, wir tun da mit Fernsendung und so weiter, machen wir heute eine kleine kürzere Sendung.
Ja, ich hätte schon noch ein Thema.
Ja.
Und zwar können wir mal darüber reden, wie behindert eigentlich Fliegen ist.
Fliegen? Also ja. In einem Flugzeug?
Ja, alles drum und dran, ja.
Mhm.
So die Reise. Ich bin jetzt mit EasyJet auf Berlin geflogen.
Mhm.
Und ohne dass ich das gewusst habe, habe ich irgendwie so einen Premium-Service gebucht, was sich nennt Speedy Boarding. Keine Ahnung, wie viel es gekostet hat.
Ah, die werden immer aufgerufen, oder?
Ja, ey, das ist aber wirklich so etwas beknackt. Also, das ist wirklich so Fluggesellschaft.
So, jetzt können alle Schwangeren und alle und Speedy Boarder.
Und Speedy Boarder können gehen, nachdem kommt so. Stoßt du dort her? Also in dem Flugzeug sind vielleicht irgendwie so 50 Leute gewesen oder so. Sind so die 20 Speedyboarder, gehen so ein kleines Ding, einen kleinen Bereich und alle anderen müssen draussen rum. Und nachher kommt der Bus, da steigen die Speedyboarder, können zuerst in den Bus rein und nachher kommen alle anderen noch in genau den gleichen Bus rein. Also weißt du, danke für die Leute, einfach so.
Das ist cool.
Und das Geilste habe ich gefunden, ich habe extra so ein Online-Checking gemacht, oder? Mit Sitzplatzwahl und so, und habe dann gedacht, ja, ihr hohen Mangos, wo immer müsst ihr stressen und so, und immer die Ersten im Flugzeug sind, machen ihr das nur, ich habe ja meinen Sitzplatz und so. Blablabla. Das ist übrigens auch noch ein gutes Thema, wie behindert Menschen werden, sobald sie einen Flughafen betreten. Ja. Sie werden eigentlich immer alle die Ersten sein, und ja. Genau, nachher läuft es zu den Flugzeugen rein, da kommt es erstmal natürlich obligat, irgendein Gepäckmensch und sagt, können Sie nicht Ihre Koffer gleich noch abgeben und so, blablabla, weil das Flugzeug ist schon übervoll und weiss doch nicht was. Dann denke ich so, ja easy, fick dich doch, mach ich es halt. Und dann muss der dort wieder irgendwie 15 Leute fragen, ob sie irgendwie den Koffer können irgendwie aufgeben und so. Und ich verstehe es einfach nicht, wieso es so scheiße organisiert ist. Auf jeden Fall bin ich dann als letzter Mensch in das Flugzeug rein.
Was? Als Speedyboarder?
Als Speedyboarder.
Wohlgemerkt. Das gibt natürlich einen ganz heissen Leserbrief. Oder wie nennt man das? Ein Flügerbrief?
Ein Boykott aufruf, gibt das. Und danach bin ich... Ich habe vorher irgendwo gebucht, gerade in der ersten Reihe. Aus dort mehr Beifreiheit, haben sie mir gesagt, dort online. Aha. Und weil ich am Vortrag geschüttelt habe, mir alles wehtun, dann dachte ich, ja, voll geil, dann gehe ich dich reinfläzen.
Nimmst du den Cristiano Ronaldo Platz?
Ja, genau.
Und all nicht mehr Schikane.
Ja, und nachdem habe ich gesagt, das ist mein Platz da, und dann sagt mir so der Meter der Kabine da, ja, nein, ist für einen Platzwahl für alle. Und ich so, ja, fick dich doch. Ich habe ja gesagt, nein, wir sind nicht eigentlich behindert, oder was? Hey, das ist wirklich... Hey, ja. Schön. Ja.
Ja.
Ja, das wollte ich schnell loswerden. Und okay. Ich habe Flughafen und Flugzeug. Es ist echt wirklich jedes Mal scheiße. Das einzige Gute daran ist echt, es geht schnell. Also das Reisen da. Es ist echt wirklich alles.
Ja, hätte er jetzt gerade einen Zug vorschlagen.
Ja, ich bin auch schon mit
Zugbeginn. Es gibt gar keine Nachtzüge mehr, oder? Oder gibt es das
noch? Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich bin auch schon mal mit Magdeur, aber es geht halt eigentlich 8 Stunden.
Ja, aber das ist ein Hochgenuss.
Das ist nein, vor allem als Raucher ist das hart. Ich weiss noch, bin ich zu Mannheim bin ich raus, eins geraucht und habe die ganze Zeit lang schon über den Zug abfahren.
Ah, weil du in das über eine Seuche gehegen hast, müssen
wir so. Ja, wir müssen das kleine über asoziale,
sehr gut.
Asoziale Reihe ansehen.
Aha.
Ja.
Klimasünder, Zwinger.
Genau. Krankenkassenprämie-Sünder.
Ja, was fahr doch du? Zug, bleib doch daheim.
Ja, ich weiss, es ist so ein bisschen First World Problems, aber ja. Das
Klima machst du auch noch kaputt.
Nein, ich verstehe einfach nicht. Mir geht es echt auf den Sack, so Getue von Firmen oder so Sachen versprechen und so. Und am Schluss ist es echt nur Crap. Und EasyChat ist echt genauso nur eine Kackfirma.
Ja.
Ich meine, logisch sind die Crap, die kosten ja auch nichts, aber sind doch ehrlich und sagen, ja, wir sind Crap da, hast du unseren crappy Boarding Pass und deinen crappy Sitz, kannst du irgendwie selber suchen, fertig.
Voll.
Ja.
So ist das.
Wie viel haben wir jetzt aufgenommen?
37 Minuten. Ich glaube, es längt langsam.
Das ist verdammt, oder? Das ist eine Folge, hä?
Ja. Ja, und dann hast du noch in Deutschland den historischen Abstieg vom HSV erlebt.
Aha, ja, gerade vorhin, ja.
Mhm.
Ich habe ja so ein Sky-Abo, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt im Fußball-Podcast. Und ich habe gewusst, dass ich das schauen kann.
Zahlen die dir das?
Ja, ich mache jetzt Werbung für dich.
Wie nennt man das? Native irgendetwas?
Nein, das ist Influencer-Marketing. Dann habe ich eine VPN-Verbindung einrichten, damit ich hier Bundesliga schaue in Deutschland, das ich noch lustig gefunden habe. Dann kann man es so tun, als wäre ich in der Schweiz.
Ah.
Ja, und es war also bewegend in den Hamburger Sportverein.
So, sind es traurig und hässig. Und
ja, sie haben noch das Stadion eingeschwärzt, Polizei verspielfeld, alles mögliche. Und dann mussten sie so 20 Minuten warten, bis sie weg sind. Und dann musst du schnell abpfeifen, damit sie abpfeifen können. Weil sonst könntest du dann abpfeifen.
Das ist natürlich auch als Spieler sehr, sehr schön.
Ja.
Und dann musst du warten 20 Minuten. Bis du endlich kannst absteigen, definitiv.
Es hat sogar noch eine berittene Polizei auf dem Feld. Das habe ich auch noch gerne gefunden.
Was? Wirklich?
Ja. Wow. Ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wenn es dort echt so ein bisschen eskaliert wäre und irgendwie mit einem Ross und einem Vermummten jagen. So ein Subkulturler.
Tja.
So ein Kulturschaffender.
Mhm. Und das so moderne römische Spiel. Mit Tieren und allem zusammen. Ja, dafür gibt es jetzt Hamburger Derbys, oder?
Ja, es kommt, glaube ich, weiß nicht, ob St. Pauli definitiv gerettet ist. Es kommt, glaube ich, erst morgen raus.
Aha, okay.
Ja, steigen die noch ab.
Aha. Ja, mir könnte es nicht egaler sein.
Könnte es nicht egaler sein?
Nein.
Du bist echt Zyniker, menschenverachtend und zynisch. Ist das.
fehlendes Mitleid gegenüber den Hamburger.
Keine Kultur. Ah, nein, St. Pauli ist gerettet.
Okay.
Der Derbys, gut.
Schön.
Ja, also, hey, Stefan.
Ja, was sagt man da? Ich wünsche dir noch weiterhin schöne Ferien.
Ja, danke.
Gleichfalls. Ich schätze den Elan, den du da Tag leist, zum...
Was für ein Elan?
Ja, zum da unsere Hörer zu verköstigen mit...
Mit Podcast Gold. Mit Podcast Gold.
Nein, ich freue mich, dann wieder eine normale Sendung zu machen. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, da einfach so in eine leere Wohnung reinzuschauen und irgendwie ins Mikrofon reden. Komisch.
Das erste Mal, wenn wir das machen, dann tun wir einfach mal noch ein Video anschauen, damit wir es irgendwie sehen.
Aha, ja.
Nein, du würdest einen Videocall machen oder so.
Also.
Und der Moment wird wieder kommen, ich will wieder in die Ferien gehen und du hoffentlich auch mal.
Ja, wenn darf ich eigentlich mal in die Ferien?
Ja, nein, sorry. Weißt du, was du für alles machst, wenn du deine Augen aufbeiden bei der Auswahl, sagt man doch auch.
Genau.
Ja, nein, dann machen wir nächste Woche wieder eine normale Folge, würde ich meinen, oder?
Ja, ich werde wirklich mal eine Folge beim Wandern machen. Ich werde mal raus mit dir.
Ja.
Zumindest in den Garten oder in den Wald. Wir gehen mal in den Wald.
Ja.
Und reden über das Waldsterben.
Zu einem jungen Grünen, oder was?
Genau.
So nur Fake News Grünen.
Mhm.
Ja, können wir gerne mal machen.
Sollen wir unsere Schuhe deponieren, Eingangswald?
Genau.
Ja, gehen wir uns dort mal ein. Spüren wieder mal die Mutter Natur mit unseren Fusssohlen.
Ja, das Wetter ist ja gut jetzt im Moment. Können wir schon mal machen.
Mhm. Ja, wir driften da. Das ist eigentlich schon fast so eine Meta-Section.
Ja, ist gut.
Um da machen. Also.
Ja, dem
gut, Fall. Nicht die beste Sendung vom Jahr.
Mal, du darfst nicht schlechter reden, das ist die beste Sendung vom Jahr.
Der Best. Also. Ja, Happy Berlin.
Ja, danke.
Also, ja, dann auch noch in den Hörern gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bye.